Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
November 2024. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk, eine neue Folge Moon Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger, und natürlich auch mit Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und wir sprechen über Spieltag Nummer 9 in der NFL. Bis auf ein Spiel liegt dieser Spieltag nämlich bereits hinter uns. Über das verbleibende Spiel sprechen wir am Ende dieser Folge natürlich noch. Aber wir schauen zuerst auf alle Spiele von gestern Abend. Und ja, war mal wieder ein wilder Spieltag. Also vor allem viele Highlight-Plays, finde ich. Mhm. Also allen voran natürlich dieser Barkley-Backwards-Hurdle, wie er rückwärts einfach über einen Verteidiger springt. Ich glaube, also jetzt ohne irgendwelche statistischen Social-Media-Erhebungen gemacht zu haben, worum ich sehr bitte, weil ich glaube, das ist das meistgeteilte Play, keine Ahnung, also mindestens mal dieser Saison, wenn nicht sogar vielleicht aller Zeiten, wenn man bedenkt, dass sowas vielleicht eher zugenommen hat im Laufe der letzten Jahre.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Odell Beckham Catch immer noch irgendwie.
Ja, aber haben da so viele Leute schon. Also hattest du überhaupt alleine die Möglichkeit, diese einzelnen Videofiles so zu teilen bei Twitter beispielsweise?
Stimmt, ja, wahrscheinlich.
Also das gab's
auch weniger
noch nicht.
Leute einfach auf Twitter, ja.
Weniger Leute. Deswegen, also ich bin nämlich danach. Ich gehe so im Laufe eines Sonntagabends so ein paar Mal auf Twitter, um zu gucken, was habe ich so für Szenen vielleicht abseits der wichtigen Sequenzen sozusagen verpasst. Mm. Weil da gerade in der Red Zone finden manche Sachen dann einfach nicht statt oder Verletzungen und so weiter. Und ich bin auf Twitter gegangen nach diesem Play und ich habe gescrollt. Und gescrollt. Es war einfach nur dieses Play. Deswegen, ich bin mal gespannt. Also da wird sich irgendjemand drum kümmern, aber ich bin mal echt gespannt, ob man das irgendwie, keine Ahnung, erheben kann. Das war wirklich, habe ich noch nie erlebt, so in der Form.
Nee, also er macht ja davor schon einen Move, lässt einen Verteidiger da schon aussteigen, dass er das First Down überhaupt kriegt. Das ist ja für sich betrachtet schon ein cooler Move gewesen. Und dann dieses Ding hinten dran. Also habe ich noch nie gesehen. Habe ich noch nie gesehen.
Alleine diese Sprungfähigkeit rückwärts zu haben, ist schon irre. Stichwort Yards over expected. Zeig mir den Average Running Back, der das macht, Adrian. Zeig
also,
ihn mir.
Also, sag mal so, einer von uns hatte Saquon Barkley als Top 5 Running Back vor dieser Saison.
Nee, ich lass mir überhaupt nicht, es haben auch ein paar Leute bei Twitter versucht,
zurecht,
jetzt irgendwie mehr Saquon Barkley aufs Brot zu schmieren. Nee. Ich war der Erste, der in diesem Hype-Train saß. Ich bin kurz ausgestiegen. Ich habe mich verirrt vielleicht, okay? Ja. In der Offseason. Ich habe mich vielleicht kurz verirrt. Aber den lasse ich mir nicht nehmen, den Mann.
Ey, ist halt wirklich ein also, kleiner Spoiler hier an der Stelle. Ich mache für morgen meine Midseason Awards und er wird mein Offensive Player of the Year zum Midseason Point sein. Weil es gibt, finde ich, klar, du kannst Derrick Henry und so, aber es gibt für mich keinen individuellen Offensivspieler, jetzt gerade auch außerhalb der Quarterbacks eben, der seine Offense so prägt wie Barkley dieses Jahr. Und das ist einfach, also den Spiel zu sehen, macht wieder richtig Bock.
Ja, dazu muss man sagen, dass ein anderer Spieler in der gleichen Offense mit zwei spektakulären Plays, vor allem einem spektakulären Play dafür gesorgt hat, dass sie am Ende das Spiel noch gewonnen haben. Devontae Smith nämlich mit einem überragenden One-Handed-Catch. Generell relativ viele One-Handed-Catches gestern im Laufe der Spiele sozusagen. Wo es überraschend wenig Highlight-Plays gab, war lange Zeit im Dolphins-Bills-Spiel. Und ich bin sauer.
Ja.
Und enttäuscht. Weil ich habe am Donnerstag die Dolphins als Upset der Woche gecallt. Riesenaußenseiter gewesen in diesem Spiel. Aber ich hatte ein gutes Gefühl, aber natürlich wollte ich auch nicht die Dolphins aus dem Playoff-Rennen verabschieden. Und ich habe sogar drauf getippt, weil mein Bauchgefühl wurde immer besser so im Laufe der Tage. Und am Sonntag habe ich dann sogar auf die Dolphins getippt. Und dann macht man sogar ein gutes Spiel gegen einen absoluten Top-Gegner. Mhm. Gleicht sogar kurz vor dem Ende aus.
Ja.
Nur um dann das alles wieder mit dem Arsch einzureißen, um genauer zu sagen mit einer Pass-Interference, womit man die Bills in Field-Goal-Range kommen lässt und am Ende verliert man eben durch dieses Field-Goal mit drei Punkten.
Zwei Strafen ja sogar, also sie haben ja eigentlich die Bills in Dritter und 14 und du denkst, okay, das geht in Overtime, das ist jetzt, da kommen jetzt auch die Bills nicht mehr raus. Dann kriegt Job Robinson eine Neutral-Zone-Infraction, der davor, glaube ich, sogar den Sack noch hatte. Dann sind sie in 3. und 9, was natürlich schon eine ganz andere Rechnung ist als 3. und 14. Und bei 3. und 9 wirft Josh Allen tief Richtung Coleman, war es, glaube ich, Double Coverage, eigentlich keine Chance. Und dann Jordan Poyer, so ein erfahrener Safety, der da halt einfach zu ungestüm reingeht. Er hat nach dem Spiel gesagt, ja, er dachte, er hat eigentlich einen legalen Hit gesetzt, er wollte Richtung Brust gehen und so weiter, aber trifft eben den Kopf, unnecessary roughness, 15-Yard-Strafe, Bills Drive geht weiter und sie machen ja wahnsinnig viel nicht mal dann danach. Also, ne, sie kriegen eine Conversion, glaube ich, noch hin und dann ist es ein 61-Yard-Field-Goal und Bass macht den eben, nachdem er vorher in dem Spiel einen PAT verschossen hatte. Das war so frustrierend aus Miamis Sicht, weil man dann ja doch nochmal gesehen hat, was möglich ist mit dieser Offense. Ja. Gegen eine gute Bills-Defense. Sie haben den Ball deutlich besser am Boden bewegt, als ich gedacht hatte. Devon Achane hatte ein richtig gutes Spiel. Tua war sehr effizient. Ich meine, es war alles sehr, sehr kurz und so, aber sie waren effizient. Sie waren effizienter als die Bills-Offense auch in dem Spiel. Also Yards pro Play, First Downs, Red Zone. Third-Down-Effizienz war ausgeglichen, aber insgesamt die Bills, die Dolphins haben den Ball hier mindestens ebenbürtig, wenn nicht besser bewegt, als Buffalo aufs Spiel gesehen. Sie haben die Red Zone Interception bekommen von Josh Allen, die auf Keon Colemans Kappe geht. Also das ist eigentlich ein sauberer Pass von Allen. Coleman lässt den fallen und der Drop wird dann von Ramsey abgefangen. Also dieses Spiel war da für Miami. Und sie haben auch eigentlich über weite Strecken eben gut genug gespielt, um das zu gewinnen. Und dann, wie du sagst, reißen sie es am Ende selber ein. Und jetzt stehen sie 2-6. Die Division ist weg. Die Bills haben jetzt 5 Siege mehr plus den direkten Vergleich.
Miami die können hat diesen Monat noch die Division clinchen, ja. Habe ich gesehen.
Ja, Miami, ich habe mal geguckt, außerhalb der Division, die haben unter anderem noch die Rams, die Packers, die Texans und die Niners auf dem Schedule. Das wird eine 6-10-Saison oder sowas für Miami, plus minus. Und dann, was machst du denn damit, wenn das dann das Ergebnis deiner ja, wahrscheinlich mehr oder weniger letzten All-In-Saison irgendwie ist, die du erhofft hattest, nochmal Richtung Playoffs zu führen?
Lass uns über das Sunday Night Game sprechen, das am Ende die Minnesota Vikings mit 21-13 gewinnen. Man sieht das Ergebnis, wenn man das Spiel nicht gesehen hat und denkt sich, ja, eigentlich ja mehr oder weniger, wie man das erwartet hat. Ne? Das stärkere Team gewinnt, jetzt nicht ultra dominant, aber dann doch schon ungefährdet. Naja, es war deutlich enger, es war deutlich zäher und es war auch deutlich holpriger für die Vikings, als es mit dem Ergebnis aussieht. Das war ein Spiel, wo sich beide Teams einfach permanent ins Bein geschossen haben. Da muss es irgendwie ein gutes Meme für geben, weil, also wirklich wie so ein Shootout unter Blinden. Das ging mit dem ersten Drive der Colts los, wo sie gut den Ball bewegen und dann den Ball wegfummeln. Mhm. Die Vikings legen direkt mit einer Interception nach. Alleine, wenn ihr euch die erste Halbzeit mal Drive für Drive anschaut, das ist wirklich ein Verlauf des Grauens. Also wie gesagt, Fumble, Interception, dann Punt, Fumble, Recovery, Touchdown, auch sehr, sehr bezeichnend für diese erste Halbzeit. Missed Field Goal. In der zweiten Halbzeit wurde es dann besser, auch wenn beide Quarterbacks, finde ich, weiterhin wild unterwegs waren, Sam Darnold und Joe Flacco. Am Ende waren es die Vikings dann mit, ich würde mal sagen, mit den besseren Playmakern einfach und dem besseren Playcaller, die das Spiel gewinnen können.
Ja. Also ja, würde ich so sagen, in der zweiten Hälfte haben sie halt genug Plays gemacht. Sie haben halt einen Justin Jefferson, der dann auch genug Plays macht.
Das meine ich mit besseren Playmaker.
Richtig, ja. Also das war
DJ Hawkinson war wieder mit dabei, hat man
genau, auch genau. Aber, also wir müssen jetzt hier, ich finde, wir müssen mit den Colts hier einsteigen. Das war das schlechteste Saisonspiel der Colts Offense nach EPA pro Play. Das zweitschlechteste nach Success Rate. EPA pro Dropback war schlechter als die letzten beiden Wochen gegen Houston und Miami. Nach Yards pro Play.
Ich würde den Quarterback tauschen, sag ich dir ehrlich.
Ja. Nach Yards pro Play war es das zweitschlechteste. Es war das erste Mal seit Woche 16, 2022, dass die Colts in einem Spiel keinen offensiven Touchdown hatten. Flacco, 16 von 27. Sie konnten vor allem bei Early Down den Ball gar nicht laufen. Und das war ja ein Thema, das ich am Donnerstag, als wir so lange über diese Quarterback-Tausch gesprochen haben, auch angerissen habe zumindest. Dass ja, mit Flacco wird ein bisschen mehr Effizienz im Passing-Game irgendwo sein. Aber du verlierst eben eine ganz wichtige Komponente, nämlich vor allem das Early-Down-Run-Game und der Impact von Richardson da. Zum einen, wenn er selbst läuft, klar, aber auch die Räume, die er kreiert für andere. Ich habe den Split, das ist sehr kleine Sample-Size, muss man aufpassen, aber den Split für Jonathan Taylor gesehen, der hatte vor diesem Spiel 16 Runs mit Flacco auf dem Feld für 3,6 Yards pro Run, 76 Runs mit Richardson für 5,2 Yards pro Run und 5 Touchdowns. den Handoff hast du angesprochen, der ja auch zwischen Flacco und Taylor vermasselt wird beim Opening Drive. Sie waren 3 von 11 bei Third Down und das eben in einem Spiel, das komplett zu haben war. Also du hast ja die ganzen Fehler gerade angesprochen, die die Vikings auch selber hatten, eben mit den 3 Turnovern, den 2 verschossenen Field Goals. Die Colts kriegen einen defensiven Score. Und das war selbst am Ende, ich meine, das war 14-10 Vikings, 6,5 Minuten vor Schluss und die Colts hatten den Ball. Und ich sag jetzt nicht so, haha, mit Richardson gewinnen sie das und so, weil da haben wir auch lange drüber gesprochen, dass Richardson nicht gut war, das steht außer Frage. Aber gerade dieser Run-Game-Faktor ist für mich der eine Punkt. Und dann, ich sag, Richardson war letzte Woche gegen Houston besser als Flacco gestern. Flacco hatte so viele individuelle Fehler auch. Der hat bei Third Down einmal Taylor im ersten Viertel überworfen. Bei 3rd-and-5 beim nächsten Drive wirft er in die Coverage über die Mitte und hat Glück, dass der nicht abgefangen wird. 3rd-and-6, 3rd Viertel. Kriegt Druck, versucht den Ball noch zu werfen, hat Glück, dass der nicht abgefangen wird, weil er ihn direkt auf Jonathan Greenard wirft. Dann 4th Viertel, 3rd-and-8. Nach diesem tollen Catch von Eddie Mitchell wirft er den halt straight zum Corner und Byron Murphy, dieses Mal dann fängt er die Interception ab. Nächster Drive, 3rd-and-8. Flacco versucht noch quer übers Feld zu gehen, kriegt den Ball aber nicht gut zu Pittman platziert. Dann haben sie immer noch, sie hätten immer wieder Chancen, nochmal in dieses Spiel zu kommen. 3rd-and-2 im 4th Viertel, wo sie dann danach bei 4th-down gestoppt wurden, hat er eigentlich eine gute Chance aufs 1st-down mit einem Pass in die Flat, geht aber mit den Augen da nicht hin und versucht dann über die Mitte in Double Coverage und die Vikings kriegen einen Pass-Breakup. Also wir können viel drüber reden, dass die Vikings-Defense natürlich ein schwieriges Matchup ist, das wussten wir auch vorher, aber Flacco hat auch selber viel, viel liegen lassen und sie waren eben viel auch in diesen sehr, sehr schlechten dann Third-Down-Situationen, weil sie bei Early Down den Ball gar nicht am Boden bewegen konnten.
Ich bleibe halt bei dem, was ich am Donnerstag gesagt habe. Wo willst du denn hin aus Colts Perspektive?
Ja.
Wie sehr kann man sich denn falsch einschätzen? Weil was uns, finde ich, diese beiden Wochen jetzt sozusagen im direkten Vergleich zeigen, ist, ja, wir reden hier ganz viel über die Quarterbacks. Vielleicht sind die Colts einfach nicht gut genug.
Mhm.
Vielleicht ist es egal, wen du da reinpackst von den beiden. Vielleicht sind sie nicht gut genug. Sie haben sie jetzt gegen die Texans verloren, gegen die Vikings verloren. Jetzt kommen die Bills, die Jets, die Lions als nächstes. Das können gut und gerne mindestens mal 2 Niederlagen sein, wenn nicht sogar 3. Was willst du denn erreichen
dieses Jahr? Was mich vor allem halt wirklich auch gestört hat und das kam dann erst nach unserer Aufnahme am Donnerstag, also am Mittwoch unserer Aufnahme für Donnerstag, deswegen hatten wir es da auch nicht mehr drin, die Aussagen eben von Shane Steichen. Weil ich fand, es gab immer noch, mit allem, was passiert ist, und dann benchst du ihm und so weiter, es gab immer noch einen Weg, wie du aus Colts Sicht dann sagst, Richardson ist unser Guy, seine Entwicklung ist das, was wir im Fokus haben. Wir glauben, es ist am besten für ihn, wenn wir ihn jetzt ein paar Wochen rausnehmen, bisschen resetten, aber er ist unser Mann.
Ja.
Und was sie stattdessen ja gemacht haben, war das genaue Gegenteil. Also Steichen kam dann auf seine Pressekonferenz und hat mehr oder weniger gesagt, ja, nee, Flacco ist jetzt unser Quarterback. Das ist unser Mann jetzt für auf absehbare Zeit. So, jetzt ein bisschen paraphrasiert. Das verstehe ich halt nicht. Weil dann kommen wir wieder zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast. Wo soll das denn hinführen? Wo soll dich das denn hinbringen? Dann hast du Richardson noch, der dann gesagt hat, er hat keinen klaren Grund gesagt gekriegt, warum er gebencht wird. Du hast Spieler, die via Social Media von dem Benching erfahren. Also, da ist einiges im Argen gerade.
Ja, es wirkt auf jeden Fall wie ein nicht gut geführtes Team. Und auch wenn sie dann gestern, wahrscheinlich auch dank der Defense ja lange drin geblieben sind, weil ich finde, die Front war richtig stark. Also da hatten die Vikings wirklich Probleme, sowohl den Ball am Boden zu bewegen, als auch dann irgendwie eine gute Protection für Sam Darnold zu kreieren. Da gab es hin und wieder Probleme. Sam Darnold dann auch wirklich mit einem Peak Sam Darnold Spiel. Ja, gute Würfe, dann hinten raus gehabt, also, die dann entscheidend waren. Ja, aber Halleluja.
Ich habe mir aufgeschrieben, eigentlich ist jedes Sam Darnold Spiel gleich. Also mit bisschen mehr Variance in die eine oder andere Richtung.
Am Anfang der Saison waren sie anders.
Aber selbst am Anfang hatte er diese Dinger, die halt aber nicht abgefangen wurden. Nicht so viele wie jetzt gestern.
Also eben.
Das gestern war es dann nochmal ein Ticken schlechter, genau. Aber diese Würfe waren fast jede Woche da. Und hier, also die erste Interception, komplett verheerend. Das war ja auch beim ersten Drive, bewegen sie eigentlich den Ball gut. Und dann 3rd-and-3 in der Red Zone. Darnold kommt nach links aus der Pocket und wirft den komplett in Double Coverage. Ich habe keine Ahnung, was er dachte, wie er den zu Hockenson bringen will. Und die zweite, da hat er einfach überhaupt nicht registriert, dass Nick Cross sich nach hinten genau in sein Wurffenster fallen lässt.
Sieht den überhaupt nicht. Da war doch noch ein zweiter da.
Genau, also
wenn der Verteidiger, der ihn abgefangen hätte, nicht da gewesen wäre, also wäre es wahrscheinlich keine Completion geworden. Also,
ja, wir sehen Darnold jetzt so wirklich schon seit einigen Wochen, dass er halt ein paar gute Plays macht. Auch hier wieder, dass die Frage aber letztlich ist, wie viele Plays machen seine Playmaker, wie viele Plays macht die Defense und wie viele von Darnolds Fehlern werden bestraft? Das ist eigentlich die Story für fast jedes Vikings-Spiel aktuell. Und hier hat es eben gereicht, weil die Coles offensiv gar nichts machen konnten.
Ja, mal sehen, wie oft es ansonsten noch reicht. Jetzt hat man, wie gesagt, also wir haben ja schon mehrfach über den Vikings-Stretch gesprochen, über den Schedule zumindest gesprochen. Jetzt kommen die Jaguars, Titans, Bears. Das sind jetzt nicht die allergrößten Herausforderungen. Gerade wenn man sich den Bears-Auftritt von gestern anguckt, gegen die spielen sie noch zweimal. Dann hinten raus wird es vielleicht noch mal ein bisschen tougher.
Ja, die werden in die Playoffs kommen. Also da die Playoffs werden kommen. Ich meine, die sind jetzt wo sind die jetzt bei 6-2? Ne? Ja, 6-2.
Ja, die werden. Es ist unwahrscheinlich, dass sie noch rausdroppen, aber ich möchte es nicht ausschließen. Dafür waren mir die letzten Wochen offensiv nicht gut genug.
Fair, also, aber ich glaube halt 4 Siege, also wenn die 4-5 gehen, den Rest 10. der Saison, dann bist du wahrscheinlich drin.
Es liegt wahrscheinlich an der Konkurrenz. Es gibt halt wenig Teams, die am Ende auf 10 Siege kommen.
Ja, und sie haben ja immer noch, also gerade es gibt einfach Matchups für die Vikings, wo sie einfach sehr gut aussehen werden mit dieser Defense, mit ihren Playmakern offensiv. Deswegen, Playoffs werden sie schaffen. Ich kann mir aber halt nicht vorstellen, dass wenn wir dann in die Wildcard-Woche gehen oder in die Playoffs generell gehen, dass wir dann die Vikings wahnsinnig hochranken. Wir werden garantiert sagen, hier unangenehmer Gegner und so weiter und so fort und je nach Matchup. Aber es wird, denke ich, dann an dem Punkt in der NFC 3-4 Teams geben, die man stärker einschätzt. Das wäre jetzt im Moment meine Vermutung.
Dann sprechen wir über das Topspiel des gestrigen Abends. Zumindest sollte es das werden. War es dann, letztendlich nicht unbedingt. War ein bisschen underwhelming, die Green Bay Packers gegen die Detroit Lions. Es war halt, es war so viel möglich irgendwie, weil die Lions natürlich kommen aus super dominanten Spielen, müssen jetzt aber das erste Mal Outdoor ran und dann bei absolut verheerendem Wetter. Es hat geschüttet wie aus Eimern, es war windig ohne Ende. Und da denkst du, die Packers, die kennen das. Ja? Die kennen, wenn es ungemütlich ist draußen, da haben sie doch bestimmt Chancen. Am Ende hatten sie eigentlich gefühlt zu keinem Zeitpunkt so richtig eine Chance. Das lag, glaube ich, an zwei Sachen. Also vor allem, man kann kaum einen Unterschied sehen, ob die Lions jetzt Indoor oder Outdoor, ob bei sonnigem Wetter oder bei Regenwetter spielen. Die waren einfach so gut mal wieder. Und zum anderen, auf der anderen Seite, Jordan Love war definitiv nicht fit, bei 100%, nicht mal ansatzweise. Generell etwas überraschend, dass er überhaupt gespielt hat, so wie er sich da teilweise übers Feld gequält hat. Und das reicht dann halt nicht gegen einen Top-Gegner. Obwohl man ja den Ball ganz gut bewegen konnte. Also am Ende fast doppelt so viele offensive Yards generiert wie die Lions. Am Ende belohnt man sich nicht. Und das ist dann halt gegen die Lions in der Verfassung, in der die sich befinden, zu wenig.
Ganz genau. So kann man es zusammenfassen. Die erste Third-Down-Conversion der Packers kam aber halt auch erst kurz vor Ende des dritten Viertels. Sie haben nie diesen Flora im Passspiel gefunden, den Detroit auf der anderen Seite hatte. Und die Big Plays einfach waren für die Lions. Das verschossene Field Goal der Packers, der Pick Six, zweimal Field Goal statt Touchdown in der Red Zone. Einfach diese Fehler, die Detroit halt nicht hatte, während Detroit zusätzlich deutlich stabiler einfach im Passing Game vor allem war. Dass diese zwei Sachen kombiniert, das war der maßgebliche Unterschied in diesem Spiel. Und der Pick Six, also natürlich ist der verheerend. Kurz vor der Halbzeit, sie gehen Tempo, er kriegt Druck, weicht zurück und schaufelt ihn dann irgendwie noch nach vorne und Kirby Joseph fängt ihn halt ab.
Ist stolz auf ihn.
Man hat gesehen, wie Love sich da eben nicht vernünftig bewegen konnte. Und ich finde schon, dass man das echt kritisieren muss, weil es zum zweiten Mal ist schon dieses Jahr. Wir hatten ja das Spiel gegen die Vikings früh in der Saison. Eben auch so, wichtiges Division-Spiel und so. Und da kam er auch unerwartet früh wieder rein, nach seiner Verletzung, nach der Knieverletzung. Und auch da war es ja offensichtlich, dass er sich nicht wie gewohnt bewegen konnte. Also fast die ganze erste Hälfte von dem Spiel konntest du bei eigentlich jedem Wurf sehen, dass er nicht richtig in die Würfe reingehen konnte. Und hier eben, also das war jetzt eine Leistengeschichte dieses Mal. Du hast gemerkt, dass er nicht vernünftig dann gerade dieses, was ja Jordan Loves Spiel auch irgendwo ausmacht, dieses gegen Pressure ausweichen, noch den Ball dann rauskriegen und so, dass er das hier oft nicht konnte. Und natürlich darf er den dann nicht so wegwerfen hier, das ist auch klar. Aber selbst, also, wie er diesen letzten Schritt macht bei diesem, wo er dann versucht zurückzuweichen und den dann noch wirft, ich glaube einfach, er hat nicht so viel Tiefe gekriegt, wie er dachte, und hat den halt irgendwie dann noch versucht rauszuwerfen. Malik Willis hat sich auch ab der Halbzeit quasi die ganze Zeit irgendwie mit Helm an warm gemacht. Also offensichtlich waren sie selbst nicht sicher, wie es Lauf weitergeht. Ich weiß nicht, das ist. Dann denke ich mir halt eher, dann nimm ihn halt für ein Spiel raus. Ja, dann verlierst du das halt gegen Detroit höchstwahrscheinlich, aber so hilft es irgendwie keinem. Und dann war die ganze Offense eben super inkonstant. Also Love war dann all over the place, seine Receiver waren all over the place. Dobbs hatte einen Drop beim ersten Drive, Wicks hatte einen Drop bei Third Down. Wicks hatte so einen halben Drop dann in der Endzone, der war aber auch von Love eben nicht gut geworfen. Wir haben den Wurf in den Rücken vom Running Back bei 3. und 6 in der Red Zone, wo die Lions einen All-Out-Blitz bringen. Auch das wieder vom Backfoot. Wenn er den vielleicht fit ist, dann trifft er den vielleicht. Tucker Kraft hatte einen Drop bei 3. und 6. Das wäre ein First Down gewesen. Danach verschießen sie das Field Goal. Also, das war super, super off für diese Offense insgesamt. Sie sind früh im Spiel den Ball ganz gut gelaufen. Aber ansonsten war das extrem off. Sie hatten ja auch Offensive Line viel rotiert. Josh Myers, der Center, war nicht dabei. Elgton Jenkins hat Center gespielt. Da gab es dann auch Snap-Probleme in der zweiten Hälfte, was bestimmt dann auch mit noch am Wetter lag.
Gab es die nicht letzte Woche auch schon? Bei den Packers? Waren das nicht die Packers?
War es letzte Woche auch schon bei den Packers? Kann sein, ja.
Also muss ich gleich nochmal in meine Notizen schauen, aber irgendwas klingelt da.
Auf jeden Fall mit Backup-Center in dem Wetter natürlich gerne, also nicht Backup-Center, aber jemand, der normalerweise nicht Center spielt. Viel unrund. Und dann aus Lions-Sicht ist eben dann genau das, was du am Anfang gesagt hast. Wenn du so ein starkes Team auf der anderen Seite hast, dann darfst du dir eben diese Fehler so nicht erlauben. Die Lions waren letztlich dann super effizient. Also Detroit hat ja dann in der zweiten Hälfte vor allem auch nicht viel gemacht offensiv. Und diese 24 Punkte, 7 davon waren von der Defense. Das war jetzt ja keine offensive Show oder sowas von Detroit. Aber sie machen halt genug. Und vor allem eben, wenn der Gegner dann Fehler macht, dann kommst du nicht mehr richtig in diese Spiele rein gegen Detroit. Und das waren letztlich zu viele Fehler von den Packers gestern.
Das waren, glaube ich, nicht die Packers. Muss irgendwer anderes gewesen sein. Ja, wir müssen aber vielleicht noch ganz kurz über die Brian Branch Ejection sprechen. Mhm. Der wurde nämlich disqualifiziert. Und das ist durchaus kontrovers. Und vor allem war das halt zu einem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, das kann vielleicht das Spiel so ein bisschen kippen, weil man führt zwar 7-3, aber die Packers halt dadurch in einer guten Position. Erstmal vielleicht über die Geschichte selber, also Brian Branch, ganz wichtiger Defense-Spieler der Lions, er wird disqualifiziert für einen Helmet-to-Helmet-Hit nachträglich, nachdem sich quasi der VAR meldet aus New York, der Kölner Keller der NFL, und sagt, nee, den disqualifizieren wir mal, was ich persönlich für überzogen finde. Das war eine Strafe, 100%, das war eben Helmet-to-Helmet-Hit, der muss bestraft werden, okay. Aber dann Spieler individuell dafür disqualifizieren, dafür fand ich es jetzt nicht dramatisch genug, ist meine persönliche Einschätzung, aber darüber kann man streiten. Dann pöbelt er noch in Richtung Packers-Fans, ja. Da gibt es noch mal eine Strafe für.
Nochmal 15 drauf, genau.
Ja, dadurch, dadurch erst neues First Down für die Packers, durch diese Unsportsmanlike-Conduct-Strafe, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hatten sie dann ein neues First Down. Und da hätten sie sogar ja in Führung gehen können mit einem guten Drive. Dann machen sie ein Field Goal, beziehungsweise versuchen sie ein Field Goal und kommen halt nicht mal auf 6-7 ran, weil das Field Goal verschossen wird. Und das war irgendwie so, das hat so den Vibe für dieses Spiel vorgegeben. So, ich meine, es fühlte sich an, wie du gibst es den Packers oder präsentierst es denen auf dem Silbertablett und sie sagen, danke, wir wollen nicht.
Also voll. Und auch hier würde ich aber eben nochmal dann Detroit herausstellen. Also fand auch den Call, das ist ein gefährlicher Hit, ne? Nicht falsch verstehen. Also
absolut,
Bo Melton, der Ball ist auch hier wieder in den Rücken geworfen. Das wäre ein Incompletion auch gewesen. Ist auch unnötig,
dass Branch da so reingeht. Ja.
Genau. Also unnecessary roughness auf jeden Fall. Mein Gedanke dann auch nach der Wiederholung war, dass wir bei solchen Hits jetzt in der NFL, dass wir die häufiger kriegen und selten Ejection bekommen. Wenn es konsequent so gepfiffen wird, habe ich kein Problem damit, weil ich finde, diese Hits müssen halt raus aus dem Spiel. Deswegen, wenn es konsequent so gemacht wird, von mir aus gerne.
Aber gefühlt habe ich schon, auch dieses Jahr weiß ich nicht unbedingt, aber ich habe schon härtere Hits gesehen, wo es dann halt einfach eine Strafe gab und der Spieler weiterspielen durfte. Also da sehe ich die Linie halt nicht.
Ja, ganz genau. Und dann hat Detroit, ich finde, Detroit ist offensiv, die sind halt so gut darin, innerhalb ihrer Komfortzone auf verschiedenen Wegen den Ball zu bewegen. Und da hat Green Bay einfach nicht den Zugriff defensiv dann gekriegt. Und das war mit dem Run-Game vor allem halt erste Hälfte, waren ja riesige Räume da im Run-Game. In der Red Zone hat Green Bay dann häufiger mal die Tür zubekommen, vor allem auch gegen den Run. Aber sie kriegen eben diesen 4-1-Touchdown von Gibbs, wo Goff den Screen antäuscht und eine Riesenlücke, Gibbs schießt direkt durch. Das war der Touchdown zum 24-3. Das war dann Game Over. aufs Spiel gesehen, dann vor allem zweite Hälfte, Run-Game nicht mehr so dominant von den Lions. Aber Goff war halt wieder effizient in dem Spiel. Also, er hat auch.
Und das bei dem Wetter.
Genau, das bei dem Wetter. Also, hat er auch mit zwei Handschuhen gespielt. Macht er ja eigentlich gar nicht. Hat er mit zwei Handschuhen in dem Spiel, hat er wohl auch trainiert unter der Woche damit. Also, Goff ist ja normalerweise keiner, manchmal ein Handschuh, würde ich jetzt sagen. Zwei fast nie. Hat sich gelohnt hier in dem Spiel. Und es war ja auch, klar, zum Teil hatte er häufiger auch Zeit in der Pocket und natürlich auch wieder einiges an Checkdowns und ein paar offene Receiver über die Mitte, so wie wir es kennen von der Offense. Aber er hatte auch diese Outroutes, wo er schon auch Zip in den Ball reinpacken muss, um die zu treffen. Der Touchdown zu St. Brown mit der Motion, wo St. Brown so abstoppt, als würde er kurz zum Quarterback zurückkommen, dann sofort wieder beschleunigt. Und Goff, ein wirklich guter Wurf auf St. Brown zum Touchdown, vierter und Goal. Der war wieder 11 von 11 zum Start in das Spiel. Und das ist ja wirklich jetzt mittlerweile schon gruselig, wie oft er das hinkriegt. Ich meine, ich würde es in beide Richtungen halt sagen. Also auf der einen Seite sage ich, ich glaube, es gibt im Moment keinen Quarterback in der NFL, der so viele, in Anführungszeichen, einfache Completions kriegt wie Goff. Und gleichzeitig diese Quoten, mit denen er konstant den Ball anbringt, unterstreicht halt auch, wie sehr er diese Offense im Griff hat, also wie gut er da einfach weiß, wo er mit dem Ball auch hingehen muss. Und dann eben in dem Spiel auch wirklich dann die paar schwierigen Würfe, die er treffen musste, die hat er fast alle getroffen. Und das war dann eben, wenn du dann diesen Pick 6 ihm gibst und die Lions mit einer Two-Possession-Führung spielen können, ja, dann können sie solche Spiele halt auch wegverwalten. Und das, die negativen Plays für die Lions-Offense, also die wirklich negativen Plays waren halt wirklich, wirklich nur einzeln. Es gab einen Sack bei Third Down, den habe ich mir aufgeschrieben, zweiter Drive. Da musste Goff mal den Ball länger halten, der erste Read war nicht da und dann kommt Rashawn Gary durch zu ihm. Aber das sind so wenige Plays und die Kontinuität, mit der sie positive Plays machen, die Lions offensiv, das ist wirklich beeindruckend. Und eben in dem Spiel auch der klare Kontrast zu dem, was die Packers mit ihrem Passing Game gemacht haben.
Die Lions stehen jetzt 7-1 und das zum ersten Mal seit 1956. Und führen damit die NFC an.
Ja.
Momentan. Kopf an Kopf mit den Washington Commanders, aber das wisst ihr natürlich. Sprechen wir über die Cleveland Browns und die LA Chargers. Sehr dominanter Auftritt der Chargers. Das Spiel war nach einer Halbzeit durch. Das war entschieden. Am Ende war es ein 27-10 für LA. Offensiv wurde es ihnen dann doch vor allem zu Beginn relativ leicht gemacht mit einer vogelwilden Browns Defense. Aber die Chargers Defense wiederum, das war die Unit, die dafür gesorgt hat, dass halt in diesem Spiel nichts mehr anbrennt. Und damit hat man diese neue Hoffnung, die bei den Browns gekeimt ist, im Laufe der letzten Woche, oder vor allem dann im letzten Spiel, die wurde in die Luft geworfen und komplett zerrissen.
Ja.
Also, jetzt hast du zwei Teams hier, auf die du schaust, wo man gesagt hat, naja, könnte vielleicht ein enges, spannendes Spiel werden. Die einen werden jetzt auf den Trademarkt schauen und schauen, wie sie einen Rebuild zustande bekommen, mal wieder. Aber die anderen schauen Richtung Playoffs.
Ich wollte aber gerade sagen, die anderen sollten auch auf den Trademark schauen, weil mein einer Takeaway für dieses Spiel ist, die Chargers sollten einen Receiver holen oder also irgendwen, der verlässlich Bälle fangen kann. Ich würde hier gerne noch mal, ich hatte ihn bei den Chiefs damals reingeworfen, die haben dann Hopkins stattdessen geholt. Ich würde hier gerne noch mal Evan Ingram reinwerfen, weil so ein Spieler würde den Chargers so gut tun. Das wäre so ein, wenn die so jemanden kriegen würden. Das würde dieser Offense so gut tun.
Aber die Jaguars, nachdem die Kirk verloren haben.
Ja, gut, aber die Jaguars. Wo wollen die hin dieses Jahr? Ich ist also, ja.
Tja, vielleicht lassen sie sich bei den Colts inspirieren, keine Ahnung.
Vielleicht. Nee, aber Chargers Defense war für mich die Story auch dieses Spiels. Sie haben an der Line so wenig zugelassen. Die Browns haben es ja versucht mit Nick Chubb. Nick Chubb hatte früh im zweiten Viertel schon 6 Runs, am Ende 15 für 39 Yards gerade mal. Run-Game kam nie rein, keine Räume da an der Line für die Browns. Die Chargers haben super enge Coverage gespielt. Sie haben es viel besser geschafft als Baltimore letzte Woche, James Winston den ersten Read auch wegzunehmen. Sie hatten Coverage-Sacks, weil die Coverage einfach so eng war. Sie hatten Sacks durch individuelle Wins von Edge-Rushern. Und weil sie da eben wirklich so stabil wirken, bin ich halt auch zuversichtlich, was ihre Playoff-Chancen und vielleicht sogar darüber hinaus irgendwie angeht, weil sie haben endlich einen Floor außerhalb von Justin Herbert. Und das ist ein Riesenunterschied zu den Brandon Staley-Jahren. Und man merkt eben in diesen Spielen wie dem hier, wo die Offense alles in allem, also wenn wir jetzt Down für Down gucken, eigentlich gestruggelt hat. Also der Boxscore sieht dann ganz gut aus am Ende. Und sie gewinnen es irgendwie dominant halt auch. Und das ist aber so ein Riesenunterschied, weil in vergangenen Jahren, wenn die Offense dann doch eher up and down insgesamt gewesen wäre, so wie es hier war, dann ist es nicht so ein klarer Chargers-Sieg. Und das ist eben noch mal für mich unterstreicht, was sie defensiv im Moment machen können. Chargers Offense, ich fand eigentlich, dass sie es am Anfang ganz gut gemacht haben. Und dann war ich aber immer mehr gut. So, okay, hier ist ein negatives Play. Ja, okay, okay. Und dann halt die Art und Weise, wie sie ja zu ihren Scores kamen.
Ja, ja.
Das sind halt zwei komplette Coverage-Busts. Also ja. bei dem ersten, wo ja auch Herbert gesackt wird für 8 Yards, also sind sie eigentlich in der Red Zone, Herbert wird für 8 Yards gesackt. Die Line stand überhaupt nicht gut auf. Freier Rusher über die Mitte war immer wieder ein Thema, dass die Browns viel Druck machen konnten. Miles Garrett, insane. Also der hat ein Monsterspiel. Der hat beide Tackles komplett alt aussehen lassen. Herbert wird ja eigentlich nicht viel gesackt. Das ist ja eigentlich so eine seiner absoluten Stärken, dass der Sacks extrem gut verhindert, wenn der Pressure kriegt. In dem Spiel sehr, sehr oft auf dem Boden gewesen. Und dann hast du aber beim ersten Touchdown, 3rd-and-21, Coverage Bust, Corner denkt, er hat den Safety hinter sich. Safety geht aber mit McConkey innen mit und Palmer ist komplett offen zum Touchdown. Und der zweite Touchdown war sehr ähnlich. Dieses Mal war es Quentin Johnston auf der rechten Seite. Sah wieder so aus, als würde der Corner Hilfe hinter sich erwarten. Safety ist aber in der Mitte und orientiert sich mehr am Slot und Quentin Johnston ist komplett alleine. Also es war nicht 1-zu-1 das Gleiche, aber ähnliches Problem. Das heißt, du hast 2 Touchdowns eben durch komplette Coverage-Busts. Ansonsten war es ja tough sledding eigentlich für diese Chargers-Offense. Also der zweite Drive war ein 3-and-out, der dritte Drive war ein 3-and-out mit 16 Yards Raumverlust. Das war nämlich mit 2 Sacks allein bei diesem Drive. Und so ging es ja eigentlich auch echt weiter. Also Run-Game war lange zäh, bis sie dann am Ende wirklich durchgebrochen sind. Aber Run-Game war lange zäh für die Chargers. Sie waren oft in Third Downs, auch in längeren. Und Cleveland, abgesehen von diesem Coverage-Bus, hat auch viel enge Coverage gespielt. Aber das ist dann halt zu viel. Also das ist dann halt einfach, das kannst du da nicht kompensieren. Und ja, deswegen bin ich so ein bisschen ratlos mit den Chargers offensiv hier, weil ich auf der einen Seite sage, defensiv fand ich das unfassbar ermutigend, positiv. Und bin so, ey, da geht was so dieses Jahr. Mhm. Aber nicht mit der Inkonstanz in dieser Receiver-Gruppe und nicht mit der Inkonstanz in der Offense. Und so gut Herbert auch spielt, er hat gestern auch wieder einige wirklich gute Plays gemacht, hat einmal Rager verfehlt bei 2nd-and-8, so, und einmal ist Quentin Johnston, läuft wahrscheinlich die falsche Route bei 3rd-and-down. Und diese Fehler sind halt sofort Riesenproblem. Und dann ist es offensiv halt echt zäh. Deswegen, das ist für mich ein Team, jetzt gerade wenn ich dieses Spiel nochmal gesehen habe, die müssten eigentlich heute oder morgen noch was machen.
Mike Williams zurückholen. Ich habe die ganze Zeit, während du gesprochen hast, überlegt, wen hey, könnte es denn so geben?
Ja.
Mike Williams zurückholen wäre eine Option.
Teuer wäre der nicht.
Ne? Teuer wäre der nicht. Wer teuer wäre und wahrscheinlich nach dem Sieg im Thursday Night Game nicht zu haben. Aber es gibt Gerüchte. Also es kommt jetzt nicht von mir persönlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt im Raum steht. Tut es wahrscheinlich nicht. Aber es gab zumindest Gerüchte darüber, dass die Jets Anrufe bekommen haben sollen bezüglich Garrett Wilson.
Ja, das wird nicht.
Für einen kleinen Blockbuster?
Das glaube
ich. Ich bin bereit.
Nee, ich glaube schon, wir reden in der Mike Williams, Darius Slayton ja. Kategorie. Slayton. Ich würde Engram reinpacken. Ich glaube, du findest realistisch keinen besseren Pass-Catcher, nennen wir es mal so.
Ja, schon. Wobei ich mir denke. Also das Ding war ja immer, wir haben gesagt, ja, du hast vielleicht so in der Mitte des Feldes für kurz, Intermediate hast du Leute, aber was ist denn mit tief? Da hilft der jetzt Ingram auch nicht unbedingt.
Das stimmt, ja. Aber das ist halt so die Frage, reicht es nicht dann, wenn du irgendwie, ich glaube, DJ Chark ist doch auch dann wieder da, wenn du halt so 1, 2 Leute hast, die tief rennen können, aber du mehr konstante ja. Production eben davor kriegst.
Ja, und auf der anderen Seite sind eigentlich auch nur noch Trades interessant, da gibt auch schon wohl ein paar Phone Calls bezüglich Za'Darius Smith. Da halten sich die Gerüchte auch hartnäckig, dass der im Laufe, wir haben ja noch heute, ne? Heute und morgen.
Morgen, Dienstag, genau. Dienstag.
Ja, dass der noch nach Detroit geht. Ich meine, Miles Garrett hat wieder ein sehr starkes Spiel gemacht, aber an dem werden sie festhalten.
Den werden sie nicht abgeben, ja. Der James Hype, ich meine, ehrlich gesagt, es war ja Hype. Also war ja so ein bisschen Hype, ne, letzte Woche nach dem Spiel. Zumindest, glaube ich, so die Aufbruchsstimmung nach der, also als Alternative zu Deshaun Watson ja. dann. Aber er hat ja, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, er hatte gegen Baltimore 3-mal echtes Interception-Glück. Und es ging ja hier fast so weiter. Also da dachte ich schon so, okay, passiert jetzt gerade wieder, weil er auch hier mehrfach Riesenglück hatte mit Interceptions. Und dann kam sie aber. Also die erste Interception war eigentlich ein guter Drive zum Starten, die zweite Hälfte. sind schon in der Red Zone, Ballrichtung Endzone, wird abgewehrt von Tarib Still und dann abgefangen von Molden. Übrigens die 100. Career Interception für Jameis Winston.
Gratuliere.
Ja, Glückwunsch. Was bei seiner zweiten passiert ist, weiß ich nicht genau. Ich vermute, er hat Tillman einfach überworfen. Ich weiß es nicht. Vielleicht dachte er auch, dass Tillman noch mehr Tiefe gewinnt, also noch vertikaler geht, weil Tillman läuft einen Inbreaker und Winston wirft ihn eigentlich eher so, als würde er noch tiefer gehen. Und der dritte Pick war dann in den Rücken vom Receiver geworfen. Also die Interceptions kamen dann schon auch. Jameis musste halt aber auch viel außerhalb der Pocket machen, weil eben dieses Thema wieder hier da war. Ich fand, die Chargers haben unfassbar viel enge Coverage gespielt. Und ich fand es auch sehr positiv, wie sie eben dann individuell im Pass-Rush gewonnen haben. Also mal mit Pass-Rush-Designs, Mac hat ein paar Plays gemacht, Fox hat ein paar Plays gemacht. Also ich würde Jameis einen kleinen positiven Punkt geben, weil ich fand, wenn er Zeit hatte und auch früh im Spiel vor allem, war das immer noch viel so, dass der Ball mehr on time, mehr decisive raus war, dass eben mehr Passfenster auch über die Mitte geöffnet hat, die mit Deshaun Watson einfach so nicht da waren. Aber die Chargers-Defense hat einfach richtig, richtig gut gespielt.
Lass uns über die restlichen Spiele noch schnell sprechen. Die Falcons verstärken die Cowboys-Krise mit einem 27-21.
Cowboys sind auch jetzt, ich glaube, 6 Punkte Underdog für kommende Woche gegen die Eagles. Die sind ein komplettes Mess. Also das ist ein komplettes Desaster jetzt. Bei Fourth Down hier haben sie versucht, ja doch irgendwie was rauszuholen. Einmal gestoppt worden, einmal Fake Punt, der nicht klappt. Einmal kriegen sie Too Many Men on the Field bei Fourth Down 1, wo sie es ausspielen wollen. Sie hatten diesen wilden Touchdown-Catch von Rico Dowdle, aber das war halt wirklich nur so eine Fußnote am Ende, weil Dak verletzt raus, CeeDee Lamb verletzt raus. Boah. Und jetzt gegen die Eagles eigentlich steht quasi die Saison schon auf dem Spiel.
Besser sieht's aus bei den Bengals. Sogar offensiv auch sehr überzeugend gewesen, wenn auch nur in Anführungszeichen gegen eine Raiders-Defense. 41-24 gewonnen. Die Patriots verlieren,
warte,
weil sie Schisser sind.
Zu den Raiders. Ja. Korrekt, müssen wir gleich dazu kommen. Aber die Raiders haben nach dem Spiel mal eben ihren Offensive Coordinator, ihren Offensive Line Coach und ihren Quarterbacks Coach gefeuert. Das nur mal so.
Richtig so.
Wo die Raiders aktuell so stehen. Ja.
Stichwort Bauernopfer. die Patriots sollten vielleicht über ihre Analysten nachdenken. Vielleicht feuert man die, weil die haben entschieden, nachdem man mit auslaufender Uhr noch einen wilden Touchdown zum Ausgleich beziehungsweise nicht ganz zum Ausgleich, sondern ne, man kommt ran und dann muss man sich entscheiden, 16, gehen wir für 2 für einen Sieg.
Genau.
Genau. Oder schießen wir das Field Goal für die Overtime.
Ich war so wütend. Ich war so wütend, als ich das gemacht habe. Ich habe dir geschrieben in dem Moment. Also, sie gehen halt nicht für 2. Wir reden hier über ein 1-6 Titans-Team gegen 2-6 Patriots-Team vor diesem Spiel. Und du hast dieses Play. Und wenn du das schaffst, wenn du dann für 2 gehst und das schaffst, das gibt dir ja vielleicht einen Spark sogar über dieses Spiel hinaus. Und stattdessen kicken sie den Extrapunkt, gehen in Overtime. Die Titans kriegen einen sehr langen Drive. Nur ein Field Goal, aber einen sehr langen Drive. Und dann wirft Drake May im Gegenzug eine Interception, weil er dann zu viel wollte, einen Shot erzwingen wollte. Aber das verstehe ich einfach nicht. In so einer Situation, geh halt für 2. Das geht mir nicht in den Kopf rein.
Die Commanders mussten am Ende so ein bisschen, ganz klein bisschen zittern, wenn auch nicht wirklich, gegen die Giants gewinnen wieder mit 27-22. Die Panthers gewinnen und bringen die Saints Richtung Top-5-Pick mit 23-22. Die Ravens mega dominant gegen die Broncos, 41-10.
Diese Ravens-Offense ist einfach absurd.
Die Eagles zittern am Ende. Irgendwie unnötig nach dem Spielverlauf. Also, ja, das hätte man auch anders lösen können.
Und dann, wird es echt nochmal eng.
Aber sie schlagen die Jaguars mit 28-23. Wir haben über die spektakulären Plays gesprochen. Wollen wir nochmal über Trevor Lawrence sprechen? Oder?
Also, Lawrence war nicht gut in dem Spiel, definitiv. Aber er hatte halt auch wieder einmal absolutes Pech.
Ich hab's dir schon geschrieben, auch Schalke 04 hat in den letzten Jahren mal Pech gehabt, häufiger mal Pech gehabt.
Die Interception halt kurz vor der Halbzeit, die war halt wirklich, das ist halt Travis Etienne, der den, so wie Keon Coleman im Bills-Spiel war es halt hier Travis Etienne. Aber er hat richtig halt am Ende auch zu viele Bälle verfehlt, also das steht
naja, in dieser Frage. Die letzte Interception ist halt wieder eine katastrophale Interception, wenn du den Ball 2 Meter am Receiver vorbei in die Arme vom Verteidiger wirst, also die Cardinals, überraschend deutlich gegen die Bears gewonnen.
Die Bears,
schwer enttäuscht haben. 29-9.
Die Offense wirklich für Chicago. Also da war ich wirklich enttäuscht, weil das war wir haben ja drüber gesprochen in der Preview. Hier Offensive Line, Verletzungen für Chicago. Es sollte aber gegen diese Cardinals Front kein, also nicht in dem Ausmaß ein Argument sein. Die Cardinals hatten 16 verschiedene Spieler, die einen Pressure hatten. 16. Das kann dir nicht passieren. Die Cardinals hatten eine Pressure Rate von fast 50% in diesem Spiel. Die Cardinals. Und die Bears Offense wirkt so schlecht gecoacht einfach. Also von Playcalling zu, was auch, also Caleb Williams, der dich dann halt auch mehr und mehr in so einen Sumpf reinspielt und versucht dann immer mehr Dinge zu erzwingen und es wird immer schlimmer und dann hast du 3 tiefe Shots und gehst 3 and out und so. Also diese Offense wirkt total enttäuschend. Und Cardinals auf der anderen Seite, die Bears haben sie nie mit ihrer Defense nie aus ihrer Komfortzone gekriegt. Cardinals konnten laufen fast nach Belieben und haben dieses Spiel halt echt sehr, letztlich wirklich sehr souverän wegverwaltet, was ich so nicht erwartet hatte und die Chicago Offense jetzt echt 2 Wochen nacheinander sehr enttäuschend.
Und die Rams gewinnen in Overtime gegen die Seahawks
mit 26-20. Das bescheuertste Spiel dieser Woche. Wer schlägt sich selbst am besten? Titel. Die Rams haben es eigentlich in den 3 Minuten vor der Halbzeit, wirkte so, als hätten sie es komplett weggeworfen. Kriegen einen Touchdown-Drive für die Seahawks, Geno auf Lockett für 30 Yards, Interception Stafford, Puka Nacur schlägt dann gegen den Helm von seinem Gegenspieler, fliegt vom Platz. Und dann kriegen sie noch einen 2. Touchdown für die Seahawks. Also es war eigentlich innerhalb von 3 Minuten vor Schluss, also vor der Halbzeit stand es 3-0 Rams. Alles okay. Und in die Halbzeit gehen sie 3-13 und haben Puka nicht mehr. Aber das haben die Seahawks nicht auf sich sitzen lassen. Geno wirft einen völlig absurden Pick-6. Klar, Druck und wahrscheinlich auch ein Hit, als er wirft. Aber den darf er niemals so werfen. Cameron Kitchens 102-Yard Interception Return zum Touchdown. Das hat die Rams in Führung gebracht im 4. Viertel, woraufhin die Rams dann aber einen geblockten Punt kurz vor der Endzone kassiert haben. Im Gegenzug haben die Seahawks noch eine Interception geworfen, wo Geno den Ball um den Edge rumwerfen will, den nicht mehr richtig platziert kriegt und Rams kriegen den. Dann haut Geno beim letzten Drive wieder Dinger raus, absoluter Wahnsinn. Der Ball auf JSN bei 4th Down, Touchdown auf JSN, kriegen sie in Overtime, wo die dann aber bei 4th Down gestoppt werden und im Gegenzug die Rams mit einem Play-Action-Shot zum Game-Winner. Also das Spiel, völlig Banane, völlig bescheuert. Beide wollten es nicht gewinnen. Einer musste am Ende gewinnen.
Dann haben wir noch das Monday Night Game. Schweres Spiel für die Tampa Bay Buccaneers, die 4-4 stehen. Ohne Playmaker müssen sie gegen die ungeschlagenen Chiefs ran. Die stehen 7-0. Die wurden unter der Woche mehrfach, habe ich es gelesen, schon als die neuen Patriots beschrieben, die mitten in der Dynasty sind. Nicht immer überzeugen, aber halt immer gewinnen. Und häufig so viel tun, wie sie halt tun müssen. Ich hatte letzte Woche schon das Gefühl, dass sie so ein bisschen mit den Gegnern spielen. Dass sie so ein bisschen playen. Auf Knopfdruck machen sie nochmal wieder ein paar Punkte, lehnen sich dann wieder zurück. Wie viel müssen die Chiefs heute machen, um zu gewinnen?
Ja, ist so ein bisschen die Frage, ne? Also allein mit ihrer Defense, wenn sie ja, die Gefahr ist halt schon hier, dass Kansas City das Spiel mit der Defense sehr in den Griff kriegt, würde ich jetzt mal behaupten. Mein Baker hatte kein schlechtes Spiel gegen Atlanta letzte Woche. 2 Interceptions, die sehr unschön waren. Ein Flea-Flicker, den er unterwirft. Beim zweiten sieht der AJ Terrell nicht. Trotzdem immer noch ansonsten viel Rhythmus underneath. Ansonsten wirklich rund auch im Passing-Game. Ohne Evans, ohne Godwin, die ja auch beide diese Woche nicht spielen werden. Das heißt, viel Cade Otton, viel McMillan, schätze ich mal. Die hatten letzte Woche allein 13 Targets für die Running Backs. Ich glaube, in diese Richtung wird sie auch gehen. Das wird wahrscheinlich auch hier das Mittel sein für sie. Und dann können sie vielleicht den Ball ein bisschen bewegen. Aber das Problem damit ist der geringe Spielraum für Fehler. Also vor allem, weil ich denke, dass sie im Run-Game hier nicht diesen Floor finden werden, den sie in anderen Spielen dieses Jahr oft hatten. Run-Game für die Bucks ist ja eigentlich eine positive Überraschung. Aber in dem Spiel hier denke ich, dass die Offensive Line da doch deutlich mehr Probleme kriegen wird, dass die Chiefs die Pocket sehr eng machen können. Und dass dann Baker vielleicht eher auch zum zweiten Read gehen muss und dann eventuell auch eher die Fehler kommen. Und dann gucke ich auf die andere Seite und stelle mir diese Bucks-Zone-Defense vor und wie oft die dieses Jahr schon wirklich auch zerlegt wurden, immer wieder große Löcher drin sind. Und ich schätze, genau da wird Kansas City angreifen. Also da wollen sie ja in der Mitte des Feldes, zwischen so Coverage-Zones, da funktioniert Kelce, da funktioniert DeAndre Hopkins, der, denke ich, auch eine größere Workload dann kriegen wird. Ich vermute, Kansas City wird sehr, sehr kontrolliert spielen können. 2 Titans, 3 Titans auf dem Platz. Die Bucks spielen einiges an Base-Personal, sind dann aber auch durch die Luft vor allem anfällig. Da wird Kansas City, denke ich, Antworten haben. Und dann das andere Ding ist ja, Tampa will blitzen, klappt aber ehrlicherweise nicht gut dieses Jahr. Wenn sie blitzen, ist es eine der anfälligsten Defenses in der NFL. Und ich glaube, gegen Mahomes und die Chiefs ist das eh nicht der richtige Weg. Es gibt ein Matchup, das ich für Tampa Bay mag auf der Seite des Balls. Und das ist Yaya Diaby gegen Ronja Morris. Ronja Morris hat jetzt 5 Starts auf Left Tackle, nachdem sie da ja recht früh in der Saison den Tausch gemacht haben. Der hat in 5 Starts 14 Pressures zugelassen. 10 allein über die letzten 3 Spiele. In jedem der letzten 3 Spiele auch je einen Sack zugelassen. Das sollte ein Matchup sein, das Tampa Bay für sich ausnutzen kann. Aber in Summe, ja, sehe ich Kansas City doch klar vorne.
Ja, wie gesagt, also ohne Mike Evans, ohne Godwin, Bucky Irving angeschlagen, Sterling Shepard angeschlagen. Ich glaube, McMillan ist auch angeschlagen. Also wir reden hier über Trey Palmer, Ryan Miller, Rakeem Jarrett, Kate Orton und Rashad White.
Viel Kate Offensive. Orton. Viel Kate Orton in
diesem Spiel. Viel Kate Orton wahrscheinlich.
Davon ja, können wir ausgehen.
Die Chiefs mit 8,5 Punkten zu Recht favorisiert. Vielleicht sehen wir ja mal eine dominantere Vorstellung der Chiefs. So ein bisschen, wo man danach sagt, naja, so können sie also auch. Bin sehr gespannt. Hast du noch was auf dem Zettel?
Alles andere als ein Chiefs-Sieg hier wäre schon eine extreme Überraschung, sage ich ehrlich. Und wenn die, wenn es dann damit weitergeht, also Kansas City, hattest du nicht den 16-0-Take?
Ja, ja.
17-0-Take?
Overreaction.
17-0, ja. Sie haben ein Spiel in 2 Wochen, oder? Ja, in 2 Wochen in Buffalo. Das ist, glaube ich, so das größte Hindernis. Ansonsten Bucks jetzt, dann Denver, Panthers, Raiders, Chargers, Browns, Texans, Steelers, Broncos.
It's on.
Also, die Chiefs können natürlich auch immer mal blöd stolpern spät in der Regular Season, haben wir immer eigentlich gesehen die letzten Jahre. Aber wenn die irgendwie 14-0, 15-0 stehen, dann glaube ich nicht, dass das passiert. Aber mal gucken. Ich meine, die Bucks spielen offensiv an sich nicht schlecht. Hier also, ist es halt ein mieses Matchup für sie.
Mid-Season, ja, vielleicht, also es sind immer ein paar schlechte Prognosen mit dabei, aber Stand jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden. Die Chiefs und Lions, meine Super Bowl-Teams, sind on fire, sind Platz 1 jeweils in ihrer Conference. Wir haben Jaden Daniels, Favorit für Offensive Rookie of the Year. Wir haben die 17-0 Chiefs. Ah, das ist schon gut. Das ist schon gut. Kann so weitergehen. Das war es auf jeden Fall für heute. Bei uns geht's nicht weiter. Das war Montag. Wir hören uns spätestens Donnerstag wieder. Gibt noch eine kleine Überraschung diese Woche. Dazu später mehr. Aber erstmal war's das für heute. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.